Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Zeit haben. Ein Wort, das wir vermeiden und das doch jeden von uns betrifft. Mein heutiger Gast kennt Scheitern nicht nur von der Bühne, sondern aus dem eigenen Leben. Bettina Wenker ist Initiatorin der Fuck Up Nights Tirol. Marketingprofi, Coach und eine Frau, die seit über 10 Jahren Räume schafft, in denen Menschen ehrlich über Brüche, Irrwege und Neuanfänge sprechen. Wir reden über Mut, Verantwortung, Unternehmertum.
Ja, Bettina, herzlich willkommen bei mir im Einfach-Machen-Podcast-Studio. Ich darf es mittlerweile so nennen. Wir haben rundherum einen Schallschutz. Wir haben jetzt schöne Mikrofone. Du bist eine der Ersten, die in diesem neuen Setup da sein dürfen. Aber ich freue mich natürlich besonders, dass du überhaupt da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Mike, für die Einladung. Das Podcast-Studio habe ich schon bewundert. Großartig gelungen.
Danke, danke. Jetzt beschreibst du dich ja selber als Initiatorin, Gastgeberin, Marketing-Profi, Coach und, was ich besonders toll finde, Ermöglicherin. Mhm. Was davon trifft denn aktuell am stärksten zu?
Ich glaube, am stärksten trifft im Moment Ermöglicherin zu, aha, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ja, für mich selber, ja, aber eben auch für die Menschen, die mir so begegnen. Aha. Und ich muss auch sagen, in der Rolle fühle ich mich am wohlsten. Die liebe ich sehr. Mhm. Etwas möglich zu machen für mich und auch für andere, finde ich, ist eine ganz, ganz großartige Rolle und Aufgabe.
Mhm. Ja, cool. Jetzt feierst du ja auch 10 Jahre Fuck Up Nights Tirol.
Mhm, habe ich letztes Jahr
voll gemacht. Also ja, genau. Ein bisschen mehr als 10 Jahre sind es mittlerweile. Genau. Mhm. Was war da der Moment, wo du gewusst hast, das braucht es da auch bei uns?
Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eben schon so lang her ist. Da muss ich jetzt ein bisschen gedanklich zurückgehen an die Anfangszeit. Ich habe damals im CAST Gründungszentrum gearbeitet und habe ganz viele Events im Gründungsbereich, Startup-Bereich, mhm, gemacht, Workshops, Awareness-Events. Und damals sind wir über die Fuck Up Night gestolpert als Eventformat. Mhm. 2014 war das. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses Thema Scheitern beziehungsweise das Thema Unternehmertum über die Schiene des Scheiterns anzugehen und mhm, über die Schiene des Fehlermachens und nicht so von dieser Erfolgsseite, das hat mich sofort angezogen. Ich habe das unglaublich spannend gefunden.
Ja.
Weil es jetzt nicht so das Erste ist, an was du denkst, wenn du an Unternehmertum denkst oder wenn du an Startup denkst, zu sagen, okay, lass uns drüber reden, wie es schief geht, mhm, sondern wir reden immer drüber, wie machen wir es erfolgreich.
Ja.
Und ich habe aber sehr schnell für mich gesehen, vielleicht aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass Fehler einfach passieren im Aufbau von einem Unternehmen, im Aufbau von einem Startup vor allem, mhm, die schief gehen, die nicht funktionieren, mhm, und dass ich über diese Geschichten sehr viel mehr lernen lässt. Mhm. Und ich habe eigentlich schon nach der ersten Veranstaltung gesehen, das ist es. Also das ist greifbar, ja, das ist auf Augenhöhe kommuniziert, mhm, das interessiert jeden, da kann sich jeder damit identifizieren, mhm, weil es jedem schon einmal passiert ist, vielleicht nicht im unternehmerischen Kontext, mhm, aber in einem persönlichen Kontext. Mhm. Und es wird enorm viel Energie frei, mhm, wenn man sich auf die Bühne stellt und offen und ehrlich etwas erzählt, was einfach nicht funktioniert hat und wie es einem dabei gegangen ist. Mhm. Und das Feedback, das da durchkommt, ist wirklich ganz, ganz toll.
Ja, kann ich bestätigen. Ich war selber mal Gast und war im Nachhinein gesehen, zuerst habe ich mir gedacht, ja, ich habe keine Ahnung, mhm, über was ich da reden soll. Gell?
Ja.
Oder also nicht im Sinne, mir fällt keiner ein, sondern welchen nehmen wir denn?
Ja, und, genau.
Und wo das dann auf der Bühne war, bin ich zuerst an meinen Zetteln geklebt, mhm, und sobald ich die weggelegt habe, ist anders gelaufen.
Ja.
Das war fantastisch und das ist eine Energie,
genau,
gekommen. Das ist aber auch wie auf jeder Bühne fast, die Energie kommt auch vom Publikum.
Auf jeden Fall, ja.
Das Interesse an dem, was du da zu erzählen hast, spürt man, wenn man ja da oben steht. Und das Feedback danach, also nicht unmittelbar danach, sondern Wochen, Monate später, ja, wo mir jemand gesagt hat, ich habe dich da gesehen und das hat mich inspiriert und das hat mich motiviert, etwas anzupacken, was ich davor gar nicht wollte.
Ja, super. Das Feedback ist natürlich wunderschön für mich wie für die.
Genial, gell? Muss ich echt sagen. Ja. Erstens habe ich mir nicht gedacht, wen juckt denn das? Gell? Wen interessiert denn das? Und dann aber mit so einem Feedback zurückzukommen, das war irgendwie cool.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Also man nimmt selber für sich ja was mit,
ja,
als Speaker, aber genau, man merkt, dass man auch was gegeben hat. Also das ist so eine schöne Wechselwirkung. Ja. Oft einmal bist du auf der Bühne und das ist völlig anonym und du erzählst halt, was da passiert ist oder du hast eine Keynote, die einfach vorgefertigt ist, sage ich mal so, die zwar super funktioniert, aber danach verpufft es irgendwo. Mhm. Und bei der Fuck Up Night mache ich halt immer wieder die Erfahrung, bei eigentlich allen Speakern, dass da wirklich was emotional passiert, dass man wirklich in den Austausch gehen möchte und dass jemand auf die zukommt und sagt, boah, das habe ich selber schon erlebt, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und das ist das, was es so verbindend auch macht für mich.
Ja, ja. Jetzt hast du da schon 100 Geschichten gehört. Mhm. Was haben das mit dir gemacht?
Ganz, ganz viel. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit einem Speaker, einer Speakerin, also ich gehe mit denen ins Vorgespräch, also die Geschichten kommen ja für mich nicht überraschend, sondern wir gehen da ins Vorgespräch und im Vorgespräch kriege ich natürlich sehr viel mehr von dieser Geschichte mit, als sie dann auf der Bühne wirklich Zeit haben, auch diese Geschichte zu erzählen. Und was mich da am meisten immer mitnimmt, sind die Persönlichkeiten. Mhm. Also dieser Umgang mit der eigenen Geschichte, diese Auseinandersetzung mit den Themen und was mache ich für mich draus, aus dem, was ich erlebt habe. Ja? Mhm. Wie ist der Prozess gelaufen? War der lang, war der kurz? War es etwas, was sich wiederholt hat? Weil manchmal müssen sich Dinge ja wiederholen, bis man dann ins Lernen kommt. Also das kenne ich auch von mir selber. Bin ja selber auch schon Speaker gewesen auf mehreren Bühnen. Und das ist das, wo ich sage, jede Geschichte ist insofern einzigartig, weil die Person sie einzigartig macht. Oft einmal sind diese Fails oder diese Fuck-Ups, die erzählt werden, oft ähnlich. Gell? Mhm. Und einfach denkst, ja, Geschichten wiederholen sich. Mhm. Aber der Umgang, die Auseinandersetzung ist dann doch nochmal eine sehr individuelle und sehr persönliche. Und das ist das, was es für mich auch so spannend macht.
Mhm. Und jetzt hast du davor schon gesagt, du bist eigentlich momentan eher in der Rolle der Ermöglicherin. Mhm. Ist das Ermöglichen dieser Fuck-Up-Night-Inhalt oder ist da noch was anderes?
Beides. Oder das sind mehrere Ermöglichungen, sagen wir mal so, oder mehrere Stränge, es wirklich Menschen zu ermöglichen, auf die Bühne zu kommen, ihre Geschichte zu erzählen, aber eben auch dieses Format für breites Publikum möglich zu machen. Mhm. Und im nächsten Schritt für mich war wichtig, dass man im Prinzip dieses Thema in die Unternehmen reinbringt, um einfach aufzuzeigen, was dieses Sprechen übers Scheitern, übers Fehlermachen im Unternehmen ermöglichen kann. Mhm. Ich weiß, es ist schwer, weil es oft einmal nicht so messbar ist, aber ich habe schon einige Veranstaltungen in Unternehmen gemacht, wo wirklich Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern über dieses Thema gesprochen haben, in einem ähnlichen Format. Mhm. Und wo ich einfach gesehen habe, wie stark die Kommunikation dann wird, wenn man die richtigen Themen aufmacht.
Ja.
Da kann wahnsinnig viel passieren, wenn man es zulässt.
Ja.
Und das ermöglicht dann wieder wahnsinnig viel in der Kommunikation im Unternehmen, in der Kommunikation zwischen den Ebenen, ja, also zwischen Hierarchien, und ich mag das Wort Hierarchie nicht so gern, weil es immer so ein Oben-Unten.
Es gibt es halt noch.
Es gibt es halt noch, genau. Ich will auch nicht sagen, dass das was Schlechtes ist per se, aber es schafft eine Distanz.
Ja.
Und diese Distanz ist nicht immer gut. Und ich habe gesehen, dass einfach dieses Thema Scheitern, dieses lasst uns drüber reden, was läuft unrund, und dieser ehrliche Zugang dazu und diese Offenheit und diese Transparenz eine Annäherung schafft,
ja,
und ein Verständnis füreinander. Mhm. Und das ist unheimlich kraftvoll, wenn man dann auch dranbleibt. Mhm. Also es nicht nur zu einem einmaligen Event macht, sondern diese Energie, die sich da spüren lässt, einfach umwandelt, die Kommunikation, was Fehler betrifft, und im Prinzip auch dieses Mut machen, drüber zu reden und Dinge auszuprobieren, ohne Angst vorm Scheitern zu haben oder ohne Angst davor zu haben, dass ein Fehler passiert, oder eben auch an der richtigen Stelle bestimmte Dinge abzuschließen, anzusprechen, und nicht einfach weiterlaufen zu lassen, weil wir haben es immer schon so gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass das vor allem in der Kommunikation zwischen den Ebenen, dass da ganz viel sichtbar wird, was wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und, ja, und das war für mich so dieses ermöglich machen.
Das ist Kulturentwicklung über Fehlerkultur.
Richtig. Ja. Ja, wobei das Wort Fehlerkultur mag ich gar nicht so gern, weil das für mich immer so losgelöst ist. Es war was Separates, und das ist es nicht. Es ist der Teil einer gesamten gelebten Unternehmenskultur, und sollte für mich nicht separat irgendwie so ein Projektel sein, sondern das muss was sein, was gelebt wird innerhalb der bestehenden Unternehmenskultur, der Kommunikationskultur miteinander. Es ist ein immanenter Teil und nicht was Separates, Losgelöstes, um das ich mich halt jetzt einmal in einem Workshop oder so kümmere, sondern das muss sich so etablieren, dass es Teil der DNA ist.
Genau, muss Teil der Kultur werden, das muss, ist keine Insel, sondern das ist ein Teil des Festlandes.
Richtig, genau, das klingt gut, kann ich unterschreiben, ja.
Aber natürlich, wir tun uns speziell im deutschsprachigen Raum schon viel schwerer als jetzt, was weiß ich, Amis oder andere Teile der Welt, im Umgang mit Fehlern offen über das Scheitern zu sprechen und vielleicht das logisches Resultat daraus auch aus Fehlern zu lernen.
Ja, ich glaube, wir tun uns schon mal schwer, Fehler zu machen. Aha. Also fangen wir doch einmal von der Seite an. Also es ist, ich verstehe, dass es schwierig ist, über Fehler zu sprechen, aber noch schwieriger ist es, und ich glaube, das ist da, wo ich den Vergleich zwischen deutschsprachigem Raum und englischsprachigem Raum oder USA, Europa ganz gut beginnen kann. In Amerika macht man. Mhm. Gell? Und da geht es nicht darum, oh mein Gott, was passiert, wenn ich daneben haue, sondern ich tue einfach und ich schaue, was passiert, und ich kontinuierlich verbessere ich mich. Wir fangen Dinge oft einmal in unserem Kulturraum erst gar nicht an, bevor wir nicht, ich weiß nicht, wie viele Businesspläne geschrieben haben, und ich bin nicht gegen das Businessplan schreiben, ich bin nicht gegen Planung, überhaupt nicht. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, aber irgendwann muss man dann auch loslegen, ohne Angst davor, dass es schief geht. Und ich glaube, da ist der Ansatz eigentlich da, wo wir beginnen müssen, in unserem Kopf einen Schalter umzulegen, ins Tun zu kommen, einfach ins Tun zu kommen, einfach machen, und dann einfach kontinuierlich daran zu arbeiten, dass es immer besser wird. Ja? Und wenn da was schief geht, sei es drum, ist halt so, aber dann eben auch gern drüber reden, weil ich glaube, dieses drüber reden ist der wichtigste Bestandteil dessen, immer besser zu werden.
Genau. Das, und besser kann man einfach machen, gar nicht auf den Punkt bringen.
Richtig, stimmt.
Da hey ich nämlich oft für das, was ich da als Claim drunter stehen habe, unter meiner Marke einfach, Mike, das einfach machen, das klingt so einfach, das kann nicht so einfach sein. Man kann nicht einfach gedankenlos das machen, und um das geht es aber gar nicht.
Richtig.
Natürlich braucht es Planung, und einfach etwas zu machen, also etwas einfach zu machen, braucht dann umso mehr Vorbereitung, braucht umso mehr Gedanken und Brainpower, das man reinsteckt, damit es dann einfach wird.
Genau.
Und umgekehrt, wenn ich einfach mache, also Dinge auch angehe, so wie du es jetzt beschrieben hast, das muss ich auch vorbereiten.
Genau.
Aber halt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis zum letzten Beistrich alles ausformulieren.
Oder bis die alle anderen überholt haben.
Genau.
Ja.
Sondern wirklich einmal zu starten und dann eben auch zu schauen, okay, was behalten jetzt noch, was müssen wir jetzt noch da, was ist das Nächste?
Genau.
Ja, Also perfekt zusammengefasst. Okay, jetzt aus deiner eigenen Geschichte, aus einer frühen Prägung, kommt ja auch irgendwie, zumindest für mich als Außenstehender, so ein bisschen die Motivation, dieses Thema Fuck-ups anzugehen. Was ist das für eine Geschichte?
Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also mein Papa hat eine Schule geleitet und selber auch gegründet, aufgebaut und ist mit diesem Unternehmen in Konkurs gegangen. Und ich war damals ein Teenager, also es ist einfach eine sehr prägende Zeit. Ich weiß, was es mit einer Familie macht. Ich weiß, was es mit einem Familienerhalter oder zwei Familienerhalter, also meine Mama war ja da genauso mit drin, macht, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, emotionaler Natur, aber auch wirtschaftlicher Natur auch. Und das ist einfach, das bleibt natürlich hängen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch wenn es nicht bewusst darüber passiert ist, dass ich die Fuck-up nicht mache, dass es mich aber emotional zu diesem Thema hingezogen hat. Also Unternehmertum hat mich sowieso immer schon interessiert. Ja. Über meine Arbeit im Cast war einfach auch so diese Spezialisierung auf Startups und auf Innovation etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß bereitet hat, was ich mit wahnsinnig viel Leidenschaft gemacht habe und das Thema hat dazu gepasst, aber es hat auch zu meiner Geschichte gepasst. Und klar, alles, was im Leben so passiert hat, hat eine prägende Wirkung und vielleicht sieht man die Dinge, die da dazugehören, auch an. ganz magisch vielleicht auch, gell? Ja, also manchmal finden einem die Themen ja, ohne dass man sie sucht.
So ist, glaube ich, oft und manchmal nimmt man gar nicht wahr, dass das so ist.
Genau, muss man zuerst in die Reflexion gehen. Ja. Also
Ja, gut, aber gibt es heute noch Situationen, wo die Erfahrung wieder spürbar wird, wo du sagst, ja, das ist wie damals?
Ja, klar. Also ich bin jetzt seit letztem Jahr selber zu 100% selbstständig. Und ich meine, der Schritt hat ja schon alleinig einmal 8 Jahre gedauert, dass ich mich wirklich getraut habe, zu 100% zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig.
Braucht es mehr, hat es mehr Sicherheitsbedürfnis
als Klöster, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein, also das spüre ich ja jetzt noch, wenn ich so meine Jahresplanung mache, wo einfach nichts in trockenen Tüchern ist, wo es mir alles zusammenzieht, gell? Wo ich mir also fast täglich denke, ist das schon gescheit, was du da machst? Aber es hat ja einen Grund gegeben, warum ich mich dafür entschieden habe und den Weg will ich jetzt auch gehen. Also auch da einfach machen und mir schon aber auch zu sagen, wenn es trotzdem schief geht oder sich finanziell nicht ausgeht, dann ist es nicht der Weltuntergang. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem meine größte Angst im Moment, dass ich es eben nicht hinkriege und dass ich dann wieder in ein Angestelltenverhältnis muss, in das ich eigentlich nicht will. Und das finde ich schon recht spannend. Es ist gar nicht einmal so dieses, dass ich sage, ich stehe dann finanziell irgendwie ohne was da, weil so gut habe ich schon vorgebaut, dass mir das jetzt nicht passiert, sondern es ist wirklich so das Ziel, das ich mir gesetzt habe, dass ich das nicht erreiche. Das ist eigentlich viel die größere Angst als dieses dieser finanzielle Schaden, der entstehen könnte oder aber das sind dann, da merke ich dann schon, dass da Dinge tief in mir drinnen sein, also das sind schon Trigger fast und die halt prägend sein. Und das Spannende ist, dass ich das natürlich auch bei meinen Speakern sehe, wenn die über ihre Geschichten ein bisschen tiefergehend mir gegenüber ihre Geschichten erzählen, dass die einfach jeder in sich trägt. Ja. Gell? Jeder ist geprägt von dem, was er erlebt hat und hat natürlich auch Wünsche und Bedürfnisse und setzt sich demnach auch seine Ziele. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen Angst davor, dass wir das nicht erreichen, was wir uns wünschen.
Ja, aber das ist ganz fest der eigene Anspruch eigentlich, oder?
Natürlich, ja, natürlich. Aber das ist ja auch das, was uns motiviert und antreibt auf der anderen Seite. Also das ist ja was Positives.
Ja.
Und das ist, ich glaube, ja, das, wie man Fehler oder was ich für mich auch gelernt habe, ist, dass Fehler eben auch ihre beiden Seiten haben. Es ist so diese negative Seite auf der einen Seite, oder wo ich einfach sage, ja, okay, natürlich, das da spielt viel mit Verlust und Frust und Aggression und Scham und ich weiß nicht was. Also ganz viel, was da hochpoppt. Aber wenn man dann einmal aus dieser Trauerphase, sage ich einmal, rauskommt und reflektieren anfängt, was habe ich denn gelernt daraus? Was war denn die gute Seite an dem, was mir da passiert ist, an meinem Fuck-up, nennen wir es jetzt einfach einmal so, dann kämen da schon auch ganz, ganz viele Sachen. Und es prägt einem ja dann wieder neu.
Ja, genau.
Und wenn man dieses Talent hat oder diese Haltung hat, Haltung ist für mich mal ein sehr, sehr schönes Wort, also Einstellung und Haltung, weil an dem kann ich arbeiten, zu sagen, und das soll gar nicht einmal abschwächen oder abmildern, dass wenn ich jetzt einen Fail hingelegt habe, dass das schmerzhaft ist, sondern einfach dann, wenn ich aus dem Schmerz heraus bin, zu sagen, okay, und was mache ich jetzt draus? Was macht das jetzt mit mir und wie wäre ich stärker? Und ich meine, es ist natürlich bei den Fuck-Up-Nights der Regelfall, dass Menschen auf der Bühne stehen, die einfach das schon verarbeitet haben und aus diesem Schmerz das Positive gezogen haben. Aber es ist auch schön, solche Vorbilder zu haben. Einfach auch zu sehen, okay, das ist bei 130 Leuten ist was schiefgegangen, aber die haben alle was Positives draus gemacht.
Ja.
Und da war wirklich viel dabei, gell? Also, und da waren viele Sachen, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, ja, für mich war das kein Scheitern gewesen. Das habe ich ganz oft. Dass Leute auf der Bühne ihre Geschichte erzählen und dann im Nachhinein, ja, aber eigentlich, jetzt wenn du das so erzählst, oder ist ja eigentlich kein Scheitern. Ja, eh.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du in dieser Schmerzphase drin bist, wo du merkst, okay, ich habe ein Ziel anvisiert, das alle meine Wünsche, meine Bedürfnisse, alles das, was ich erfüllt haben will, also mein Ziel ist nicht erreicht. Und da komme ich auch nicht mehr hin, gegebenenfalls. Oder ich fühle mich an einem Punkt angelangt, wo ich das Gefühl habe, da nicht mehr hinzukommen, dann tut das einfach weh.
Klar. Ja.
Okay? Und wenn ich natürlich den Schritt schon gegangen bin, zu sagen, ja, aber eigentlich hat es mir wahnsinnig viel gebracht und ich bin jetzt noch weiter, dann ist es in der Geschichte, ja, du bist ja gar nicht gescheitert.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja.
Aber wir leben in Prozessen. Wir leben in Phasen. Und diesen Punkt zu erreichen, zu sagen, okay, aus diesem Fail ziehe ich jetzt was Positives, den Schritt muss ich erst einmal machen. Die Kraft muss ich erst einmal aufbringen und den Schritt dann zu machen, okay, und jetzt mache ich es noch besser oder was anders und noch besser oder ich renne in den nächsten Fail, wie auch immer. Die Geschichten sind vielfältig. Das sind schon spannende Prozesse, aus denen man lernen kann und die sehr viel Haltung in sich tragen.
Haltung finde ich sehr gut. Passt da zur Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, was unterscheidet denn deiner Ansicht nach Gutes von schlechtem Scheitern?
Das ist für mich, also gut und schlecht ist ja immer so wertend.
Ja, eben.
Ja,
eben.
Nein, aber ich finde die Frage gut. Mir hat einmal eine Journalistin von der Süddeutschen Zeitung gefragt, müssen wir jetzt wirklich über das Scheitern auch noch reden? Und da irgendwie noch was Gutes draus machen. Und ich habe halt gesagt, oder was es für mich halt bedeutet ist, wenn ich mein Scheitern einfach so liegen lasse und nicht als Lernchance nutze, dann ist das größte Scheitern. Und einfach sage, das ist Scheitern par excellence, dass ich einfach sage, okay, Ziel verfehlt und next.
Ja.
Wir schauen nicht drauf, wir nehmen uns selber die Chance, daraus zu lernen. Ich glaube, dann ist man wirklich gescheitert.
Ja.
Oder wenn man sich ein Leben lang was wünscht und was vornimmt und nie den Versuch gewagt hat, es ins Leben zu bringen, das ist für mich auch, wo ich sage, das ist schlechtes Scheitern, wenn du es in gut und schlecht unterteilen willst, oder das ist wirklich Scheitern, weil am Ende des Tages, wenn ich mir was wirklich wünsche, wenn ich ein Ziel wirklich erreichen will und ich gehe einfach los,
ja,
ich mache Pläne, ich setze mir Ziele, Teilziele und ich gehe den Weg und irgendwann merke ich, okay, das geht so nicht.
Ja.
Ich setze mir neue Ziele, ich versuche Umwege zu finden und es geht einfach nicht.
Ja.
Ja, am Ende des Tages, aus welchen Gründen auch immer, aber habe ich es trotzdem probiert. Ist das Scheitern für mich eigentlich nicht? Auch fühlt sich es am Weg dorthin so an, ganz oft? Ganz, ganz oft. Mhm. Also das sehe ich an meinem eigenen Weg.
Mhm.
Aber ich denke mir dann halt, wenn ich irgendwann am Ende meines Lebens stehe, dann möchte ich irgendwie zu mir gesagt haben, alles, was ich mir wünsche, möchte ich zumindest versucht haben.
Ja.
Ob ich dann alles erreiche?
Ja. Aber wenn es nicht probierst, kannst du es nicht
erreichen. Wenn, genau, wenn ich es erst gar nicht anfange und erst gar nicht probiere, kann ich es nicht erreichen. Und ich glaube, wie gesagt, weil ich ja vorher auch davon gesprochen habe, alles ist ein Prozess.
Mhm.
Und der Weg ist das Ziel. Ich glaube, der Weg ist sehr viel wichtiger, als immer nur zu erreichen, weil am Weg schon sehr viel passiert.
Mhm.
Und weil ich auch gesehen habe, dass sich am Weg sehr viel Ziel ändert, weil sich Gegebenheiten ändern.
Ja, ja.
Lebenswege ändern sich, Menschen, die in dein Leben kommen, verändern Dinge. Wenn du Unternehmer bist, verändern sich äußere Gegebenheiten, deine eigenen Bedürfnisse ändern sich, deine Expertise verändert sich, was auch immer.
Mhm.
Und das sind so viele Faktoren,
ja.
wo Ziele dann auch oft einmal verschwimmen anfangen. Also ich habe vor 10 Jahren mal ein klares Ziel gehabt und jetzt bin ich 10 Jahre später und das Ziel schaut völlig anders aus. Also das ist auch das, was ich bei Startups sehr viel erlebt habe.
Ja.
Und ich war doch fast 10 Jahre in dieser Szene sehr aktiv beteiligt an Gründungen. Und ich glaube, es gibt keine einzige Gründung, die ich begleitet habe oder die wir damals begleitet haben, wo die Idee dann mit dem Geschäftsmodell, das sich über Jahre entwickelt hat, das gleiche war. Im Gegenteil. Also das war meistens einfach
ganz was anderes.
Ganz was anderes. Und sind die jetzt gescheitert?
Nein.
Im Gegenteil.
Ein Aspekt wollte ich beim guten und schlechten Scheitern nur anfügen, weil ich mir das so aufgeschrieben habe. Ich finde, da gehört einfach zur Bewertung dazu, wie viel Verantwortung übernimmt derjenige.
Ja, auf jeden Fall.
Weil Scheitern betrifft ja selten nur eine Person.
Richtig, da bin ich ganz bei dir,
und da, glaube ich, muss man schon ein bisschen berücksichtigen, wie schaut die Verantwortung eines Gescheiterten und mit seinem Umgang des Scheiterns nicht nur für ihn selber, sondern für alle Beteiligten oder Betroffenen dabei aus.
Da das, bin ich ganz bei dir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Darf man nicht außen vor lassen. Und da hätte ich so ein bisschen die Maßlatte hingelegt, ob das jetzt so der faires Scheitern sozusagen ist, gell, das man natürlich zulassen muss und da eigentlich muss man es ein bisschen fördern sogar, dass das funktioniert, aber immer unter der Prämisse, okay, ich darf da nicht mehrere mitreißen, die da davon betroffen sind.
Da bin ich auf jeden Fall total bei dir.
Ja.
Und warum mir das vielleicht jetzt gar nicht auch so in den Sinn gekommen ist, weil bei mir auf der Bühne der Fuck Up Night ja immer sehr reflektierte Menschen stehen. Das ist mir wichtig, die Verantwortung übernehmen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dieses verantwortungslose Scheitern, also die nicht einmal anerkennen, dass sie gescheitert seien, das ist für mich eine ganz andere Kategorie. Also das geht für mich gar nicht.
Ja.
und das ist auch wirklich Scheitern, ohne daraus zu lernen.
Ja.
Und deswegen ist das für mich eine ganz andere Kategorie. Mhm. Ja. Aber da bin ich ganz bei dir. Also das darf nicht passieren. Ja.
Umgekehrt, was verlieren wir denn als Gesellschaft, wenn wir das Scheitern tabuisieren? Also wenn wir das einfach wegleugnen, weglügen?
Ich glaube, auch wir als Gesellschaft vertun uns daraus zu lernen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Gerade im unternehmerischen Kontext und aus dem kommt die Fuck Up Night ja. Finde ich, dass wir uns, wenn wir das einfach so hinten wegschieben, sehr viel Potenzial nehmen, Unternehmertum auch wie soll ich sagen, auf eine Ebene zu bringen, nicht dieses da oben sein die Unternehmer, die uns nur ausnutzen, die Angestellten oder Arbeiter da unten. Und was das sein, hart arbeitende Menschen, die Risiko auf sich nehmen. Und ja, es gibt welche, die das verantwortungslos machen, aber das sind wenige. Und ich glaube eben über dieses, oder ich habe es auch schon erlebt, das ist jetzt nicht nur ein Glaube, sondern das ist wirklich auch Erleben, dass wenn wir Unternehmertum sichtbar machen über diese Themen des Fehlermachens und Scheiterns, und ich sage nicht ausschließlich und nur, sondern das soll eine Ausgewogenheit sein. Ja. Erfolg und Misserfolg sind Dinge, die Hand in Hand gehen. Und übers Jahr verteilt passieren Erfolge und es passieren Misserfolge. Und ich glaube, über die Misserfolge und das, was sie nach sich ziehen, sieht man das Risiko, das ein Unternehmer auf sich nimmt, sehr viel stärker als über die Erfolge. Und ich glaube, wenn man das in seiner Mitarbeiterschaft, ja, und dadurch natürlich auch in der Gesellschaft sichtbar macht und auch zeigt, wie man verantwortungsbewusst damit umgeht, mit welcher Haltung man dieses Unternehmersein trägt, dass wir oder dass diejenigen, die eben in den Unternehmen arbeiten, ja, eine andere Sichtweise aufs Unternehmertum bekommen. Und das finde ich eigentlich total wichtig.
Das ist ein toller Aspekt.
Das schafft die Fuck-up nicht.
Dass das klar wird, gell? Da springt dieser Funke ins Publikum über, zu verstehen, ja, Moment einmal, ja, der...
Will ich die Verantwortung überhaupt, gell?
Erstens, aber zweitens, das sind Unternehmer, die haben Verantwortung übernommen.
Genau.
Haben sich ein blutige Nasen geholt, aber...
Wir müssen tagtäglich Entscheidungen treffen.
Genau.
Ja. Wo ich nicht einmal alle Informationen habe, aber ich muss sie treffen. Also ich kann sie nicht hinauszögern.
Ja.
Und da passieren Misserfolge. Ja. Und das, da muss ich sagen, das finde ich mal ganz großartig, wenn ich so gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen auf der Fuck-Up-Night-Bühne habe. Es passiert hin und wieder. Wir haben sehr viele Startups auf der Bühne, viele Einzelunternehmer auch, aber hin und wieder gelingt es mir wirklich gestandene Unternehmer, also von Familienbetrieben, die aber auch schon über Jahre und Jahrzehnte bestehen, auf die Bühne zu bringen, die dann wirklich ganz tief aus ihren Erfahrungen heraus berichten. Und das finde ich total spannend, also weil ich finde das schon sehr, sehr mutig.
Ja.
Aber ich sehe auch, welche Resonanz dann im Publikum entsteht. Gell? Mhm. Also, und das ist genau das, was passiert. Boah, dieses, ja, okay, Unternehmer sein heißt, ja, Risiko auf sich zu nehmen, enorme Verantwortung auf sich zu nehmen. Und ich glaube, das zu sehen, ist für die Gesellschaft war schon wichtig. Also, dass wir uns da wieder ein bisschen annähern, so dieses nicht die Unternehmen da oben, die uns ausbeuten, jetzt überzogen formuliert, aber es ist schon so eine Grundhaltung da bei uns in Österreich, wo ich mir manchmal schon denke,
erstens einmal die Haltung und zweitens, das sind ja auch die Melkkuh der Nation.
Richtig,
darf man nicht vergessen, doch im Bengalisch ist 80-90% vom Steueraufkommen her, nicht von irgendwelchen Großen, sondern von dem von dem wichtigen Mittelbau da.
Genau.
Jetzt bringst du Menschen auf die Bühne, die über das Scheitern sprechen. Was braucht es dafür wirklich?
Um auf der Bühne zu stehen?
Ja, um darüber reden zu wollen.
Um darüber reden zu wollen. also ich glaube, es braucht wahnsinnig viel Mut. Für Reflexionsbereitschaft. Und auch eine gewisse Leidenschaft, seine eigenen Erfahrungen weiterzugeben, damit andere auch was mitnehmen können. Also es darf nicht Selbstzweck sein.
Ja.
Im Sinne von, ich stelle mich jetzt da, wie toll ich bin, dass ich mal auf die Schnauzen geflogen bin, aber wie Phönix aus der Asche da wieder herausgekommen zu sein, sondern wonach ich immer in Speakern suche, ist dieses Bedürfnis zu sagen, mir ist was passiert. Ich habe mich herausgekämpft und in diesem Prozess habe ich wahnsinnig viel gelernt, wo ich glaube, wenn ich das erzähle, hilft es dem anderen auch noch. Sei es Motivation, Inspiration oder auch wirklich einmal ein Ratschlag, tu das nicht. Und dieses Bedürfnis ist mir immer ganz wichtig, dass das in dieser Person drinnen liegt. Mhm. Es darf nicht Selbstzweck sein, ja, sondern es soll ein Beitrag sein. Mhm. Darf aber trotzdem auch mir gut tun.
Ja, ja, klar.
Mhm. Also ich finde eben diese Wechselwirkung, dieses, wenn ich was gebe und ich kriege dann auch was zurück. Mhm. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig, diesen Ausgleich.
Aber dass sie was zurückkriegen, wissen sie davor gar nicht.
Also sie waren schon, ja, weil du vielleicht auch, ich weiß nicht, warst du davor schon einmal auf einer Fuck Up Night?
Nein,
eben. Manche waren davor schon einmal, aber es ist dann trotzdem nochmal was anderes, im Publikum zu sitzen und dann auf der Bühne zu sein. Also das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Und ja, aber ich glaube auch zu sagen, mir ist es ein Bedürfnis, was zu geben, ohne sofort was dafür zu wollen, ist ja was Gutes, was Schönes. Ich meine, dass ich dann auch noch was zurückkriege, das kann ich als Versprechen abgeben. Ich habe unter meinen 130 Speaker noch keinen einzigen gehabt, der gesagt hat, oh mein Gott, also das war fürchterlich, ich fühle mich ausgenutzt oder was weiß ich. Sondern es war für jeden ein Erlebnis mit einem Mehrwert.
Ja.
Genau.
Kann ich bestätigen. Also danach war es echt, holen nicht nur Feedback, sondern wie es mir gegangen ist, das einmal laut zu sagen, was da alles passiert ist.
Ja, genau.
Ja, war cool.
Ja.
Aber gibt es für dich als Gastgeberin einen Moment, der dich besonders berührt hat? Gibt es da was, was du noch mal für dich gespeichert hast?
Es ist in 10 Jahren einfach, waren so viele Events und so viele Menschen, jede Veranstaltung für sich ist immer was ganz Besonderes. Was ich immer spannend finde, ist, jetzt mache ich es schon so lang.
Ja.
Und ich habe jetzt wirklich, der Geburtstag letztes Jahr war die 50. Veranstaltung für mich. Und jedes Mal wieder gehe ich zu diesen Events, plane diese Events und denke mir, inwiefern kann es noch besonderer werden. Gell? Und stehe dann am Ende der Veranstaltung, bedanke mich bei jedem und sage auf Wiederschauen und bin immer wieder so energetisch aufgeladen und denke mir, wow, das war wieder eine ganz besondere Fuck-Up-Night. Aber ich kann gar nicht ein spezifische hervorheben. Das würde mir jetzt schwerfallen. Ich meine, natürlich, der Geburtstag letztes Jahr war besonders. Einfach weil ich hätte mir nie gedacht, dass ich das 10 Jahre durchziehe. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Fuck-Up-Night war in den letzten 10 Jahren eine der wenigen Konstanten in meinem Leben, die ich immer beibehalten habe. Also das war, egal was sonst ich mir vorgenommen habe und was schiefgegangen ist. Aber die Fuck-Up-Night war konstant, denn der habe ich mich echt festgehalten, einfach weil sie mir so viel Kraft gibt.
Ja.
Und das ist schon ein herausragender Moment für mich, auch in der Reflexion.
Ja.
Weil ich kriege die Frage öfter und das ist mir letztes Jahr erst so richtig aufgegangen. Ich weiß gar nicht, wer mir da die Frage gestellt hat, aber eben diese Konstante. In den letzten 10 Jahren beruflich war das eigentlich meine einzige Konstante.
Der rote Faden.
Das war mein roter Faden, ja.
Jetzt, du sagst ja, der Leidenschaft ist Menschen zu ermöglichen, also Dinge für Menschen zu ermöglichen. Was bedeutet das jetzt konkret? Was tust du jetzt anders? Mit was hast du dich selbstständig gemacht?
Meine Selbstständigkeit ist ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ein Fleckerlteppich. Also seitdem ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden oder mich selbstständig zu machen, probiere ich ganz viele Dinge aus. Und im Moment ist es so, dass ich die Fuck-Up-Night eben auf Geschäftsmodellebene heben möchte, mit eben den öffentlichen Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung, um Awareness für das Thema Scheitern und das Sprechen über Fehler, also einfach um sichere Räume aufzumachen, die es möglich machen, die es ermöglichen, über Fehler, über Scheitern, übers Wiederaufstehen zu sprechen. Also das ist einmal so der eine Aspekt und das möchte ich schauen, dass ich das wirklich in jede Ecke von Tirol einbringe. Und die zweite Säule soll sein, genau diese dieses Bewusstsein in Unternehmen reinzubringen. Mhm. Eben über Fuck-Up-Night-Formate, mhm. beziehungsweise eben auch über Workshops zum Thema, wie reden wir im Unternehmen über Fehler? Wie mhm. lernen wir daraus? Mhm. Wie bringen wir das Thema Fehlerkultur aufs Festland, wie du das so schön gesagt hast? Das gefällt mir wahnsinnig gut. Von der Insel, die es vielleicht gar nicht gibt,
ja.
zu einem fixen Bestandteil unserer Unternehmenskultur. An dem arbeite ich jetzt gerade. Das möchte ich mir dieses mhm. Jahr aufbauen. Das ist das Ziel. Aber auch auf persönlicher Ebene. Also sprich, das eine ist Bewusstseinsbildung, gesellschaftliche Ebene, dann auf unternehmerischer Ebene diese Fehlerkultur als Teil der Unternehmenskultur zu integrieren, aber auf persönlicher Ebene auch. Und da würde ich sehr gern mit Frauen arbeiten, mhm. Weil ich gesehen habe, Frauen scheitern anders, beziehungsweise reflektieren anders über das Scheitern. Mhm.
Wie anders? Was hast du beobachtet?
Die gehen sehr viel tiefer.
Ja.
Und die gehen mit sich nicht so, wie soll ich sagen, sie sind härter zu sich selber, mhm. wenn es ums Scheitern geht. Mhm. Und was ich schon auch beobachte, ist, dass sich Frauen erst gar nicht trauen, Dinge zu beginnen aus Angst vorm Scheitern, mhm. weil sie dann im Prinzip mhm. das Gefühl haben, als Frau noch mehr sich rechtfertigen zu müssen.
Ja.
Es ist ein schwieriges Thema, ich glaube, das war ein Podcast für sich,
ja,
alleine.
Ja.
Aber in 10 Jahren Fuck Up Night habe ich die Frauen, die auf der Bühne gestanden sind, einfach als sehr viel feinfühliger wahrgenommen in mhm. ihrer Reflexion. Also die gehen sehr viel härter mit sich ins Gericht, wenn was nicht so klappt. Mhm. Und das finde ich schade, weil mhm. ich finde, dass dadurch sehr viel Potenzial flöten geht. Mhm. Und das ja auch wieder ein Haltungsthema ist, an dem man wirklich arbeiten kann.
Mhm.
So das, wie gehe ich mit mir selber um? Wie traue ich mich mehr?
Ja.
Und das finde ich ein spannendes Thema und das würde ich gern.
Über Selbstvertrauen aufgezogen, sozusagen.
Ja, klar, auch. Mhm. Ja.
Ich habe darüber nachgedacht, ob das bei den Männern vielleicht so ist, dass die, ich sage euch mal nicht alle, aber einige vielleicht nur so tun, als wären sie nicht so hart gegen sich.
Ja, ich sage ja immer, Männer scheitern, weil sie sich überschätzen und Frauen scheitern, weil sie sich unterschätzen. Das ist jetzt natürlich sehr überzogen formuliert. Gell? Aber ich finde, das ist eine gute Basis, um einmal drüber zu reflektieren und drüber nachzudenken, was so die Unterschiede sind.
Ja.
Zwischen Frau und Mann, was das Thema Scheitern und Fehler machen betrifft. Wobei ich würde das jetzt gar nicht so trennen. Gell? Mhm. Aber ich glaube schon, dass Frauen einen anderen Zugang haben oder auch andere Sozialisierung haben als Männer. Also ich glaube, mhm. dass man schon von Kindesbeinen an den Burschen sagt, mach dieses einfach machen, mhm. glaube ich, wird einem Burschen schon eher in der Erziehung auch mitgegeben als ein Mädel. Ein Mädel ist immer, sei vorsichtig, mhm. pass auf, überfordere dich nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und bei einem Burschen, der darf alles. und das bleibt mir natürlich.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann traue ich mich später wahrscheinlich auch weniger. Und dem einfach, ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, gell? Diese Verallgemeinerungen machen ja überhaupt keinen Sinn.
Genau, genau.
Aber ich glaube, dass es sehr wohl Sinn macht, mit Frauen zu arbeiten,
mhm.
dass sie mehr in dieses Einfachtun kommen. Und
ja.
dieses, lass es uns machen, egal ob du scheiterst oder nicht.
Mhm. Mhm.
Das soll jetzt nicht die Angst sein,
ja.
sondern einfach im Moment das umzusetzen, was du dir wünschst, was du willst und einfach machen, ohne dieses Damoklesschwert des Scheiterns mhm. über sich zu haben.
Mhm.
Und mit dem möchte ich gern was machen.
Also cool.
Das war so die...
Jetzt, wie gehst du denn jetzt mit deinen eigenen Zweifeln und mit deiner eigenen Unsicherheit um?
Mhm.
Bei deiner Gründung, wie ist denn das gegangen?
Boah, das geht immer noch. das ist ein laufender Prozess. Also ich lerne mich durch jedes Tun lerne ich mich besser kennen. Mhm. Ja. Mittlerweile weiß ich, was ich will. Ja. Ja. Also ich will selbstständig sein und ich sehe halt auch, dass ich setze mir auch Ziele, aber ich erreiche sie nicht immer.
Ja.
Da merke ich dann auch oft, dass wenn ich diese Ziele nicht erreiche, ich in meine Muster zurückfalle mit Selbstwert und Selbstzweifeln und Kritik an mir selber und bin ich nicht gut genug oder was weiß ich. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich das auch und ich weiß für mich aber auch, ich muss weitermachen. Ich darf weitermachen, egal ob am Ende dann der große Erfolg steht, wie immer man oder wie immer ich den definiere oder den auch jeder für sich selber definiert, gell? Ja. Weil das ist ja unterschiedlich, für jeden ist das anders. Aber ich glaube, ganz wichtig für mich ist, bei mir selber zu bleiben und eben nicht aufzugeben und auch zu akzeptieren, dass dieser Weg der Selbstständigkeit einfach ein ungewisser ist. Und dass man diese Ungewissheit oder dass ich diese Ungewissheit für mich, und das muss ich noch lernen, dass ich die auch umarmen darf, wenn du so willst.
Zuerst einmal aushalten, dass es unsicher ist, oder?
Ja, genau. Ja. Das Aushalten ist auch ein guter Punkt, ja.
Also ich bin gerade in einer anderen Ausbildung und da geht es darum, ich muss meinem Handlungsdruck widerstehen können. Ja. Also da sofort irgendwas zu tun, was mir jetzt gerade vielleicht einfällt, was gehört, dem zu widerstehen, das braucht Training. Und das versuche ich jetzt auch zu übertragen in meine normale Arbeit und zu sagen, okay, ist klar, unter anderen Umständen würde ich das jetzt sofort anpacken, aber das muss ich mir jetzt aufschreiben, das kann ich jetzt nicht machen.
Ja, das ist sicher auch ein guter Punkt, dass man nicht alles sofort lösen kann.
Genau.
Das ist wie mit den Neujahrsvorsätzen, was ich so wie heute im Radio irgendwo gehört. aber ich habe einen spannenden Ansatz gefunden und das trifft sich jetzt total gut. Einfach, man setzt sich wahnsinnig viele Neujahrsvorsätze und glaubt, man muss innerhalb von 5 Tagen umsetzen.
Ja.
Und das ist ja bescheuert, ne?
Ja, ja.
Selbstständigkeit ist ein langfristiges Ziel.
Genau.
Und was ich auch immer mehr lerne, ich werde nie dort ankommen, wo ich ankommen will jetzt. Also, aber es sind viele Dinge, wo ich aus der Vergangenheit auch weiß, die kann ich jetzt noch gar nicht wissen.
Ja.
Insofern macht es jetzt auch keinen Sinn, eine Entscheidung zu treffen. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, wie das, was du jetzt gerade sagst. Also es ist einfach kontinuierlich und das ist ja auch das, was Unternehmertum ausmacht und das ist ja das, was es so spannend auch macht. Mhm. Einfach so wirklich, Planung, verantwortungsvoll planen, sich Ziele setzen, sich eine Vision setzen. Aber dann eben so flexibel zu sein, Tag für Tag und wirklich Tag für Tag reagieren und anpassen zu können.
Ja.
Und diese Navigation, die ist sehr herausfordernd, ja.
Absolut, das ist die...
Aber das ist Unternehmertum.
Und Mastering von Selbstführung. Also man muss fast mehr als EPU, als Einzelkämpfer, noch fast mehr Fokus auf seine Selbstführung legen, als man das als Führungskraft in einem Unternehmen damals oder wo immer schon wichtig, aber momentan habe ich eine Phase, wenn man dann denkt, da habe ich noch Potenzial, da muss ich noch ein bisschen mehr drauf schauen und wende jetzt für mich so Tricks an, wie, okay, was würde ich denn von einem Mitarbeiter oder Kollegen erwarten, was würde denn der in der Zeit schaffen?
Ja.
Und dann so manage ich quasi meinen eigenen Anspruch, so manage ich meine Erwartung an mich selber, damit ich da nicht ständig enttäuscht werde von mir selber.
Ja.
Aber das, ich tue mir leider zu viel Kraut raus und das führt dann dazu, dass dann zwar viele Sachen am Köcheln hast, aber vielleicht manchmal was anbrennt und das ist nicht gut.
Ja.
Und das ist auch so eine Methode, die ich jetzt gerade für mich so ein bisschen austeste, ob das im Sinne der Selbstführung Sinn macht, zu sagen, was würde denn jemand anderen zumuten,
dass er tut? Ja, ich finde das gut. Also so mehr sich in die Schuhe des anderen zu begeben, ich glaube, das tut jedem gut.
Genau.
Gell? Ja. Also so sehr Empathie ihren Trend verloren hat irgendwie, bin ich doch auch dafür, die Perspektive immer wieder einmal zu wechseln.
Hast du Empathie als Trend wahrgenommen?
Na, jetzt im Moment eben nicht.
Aber in der Vergangenheit schon, oder wie?
Ich glaube, also mir kommt schon vor, dass es vor, ich kann es jetzt zeitlich nicht festmachen, aber so wie so diese Achtsamkeitsthemen und so, also sicherlich sehr stark zentriert auf uns selber, aber okay, ja. Mit dem kommt ja schon auch...
Hilft auf jeden Fall,
dass sich das wieder zurückentwickelt. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja eine Optimistin und immer sehr stark in der Hoffnung. Ich hoffe immer, dass durch das, dass diese Ansätze mit Achtsamkeit und wieder mehr Gemeinschaft und so, dass das zu stark geworden ist und das letzte Aufkeimen des Widerstandes da jetzt so spürbar ist, aber dass das irgendwie zerhaut, aber und dann, dass dann danach was Besseres kommt. Es ist immer nur die Frage für mich, wie schaut diese Explosion aus? Wie stark wird die wirklich sein? Mhm. Weil wenn du in die Geschichte zurückschaust, war es immer so. Also das es muss zuerst einmal
Es muss zuerst schlechter werden,
bevor es anders wird. Gell?
Aber wenn du jetzt weltpolitisch schaust, was soll denn jetzt nun passieren, deiner Meinung nach?
Ja, du, das denke ich mir ja jedes Mal und dann stehe ich da früher auf und irgendwas ist in die Nachrichten und denke mir, es geht doch schlimmer. Ja, also das ist schon ein Punkt. Das hätte ich mir nie gedacht, wie so 25, 30 war, dass mich das einmal irgendwie erwischt, weil natürlich kennt man es von den eigenen Eltern oder von den Großeltern. Mhm. Also bei uns in der Familie ist immer viel gesprochen worden, gell? Viel diskutiert, über das Weltgeschehen, über Politik. Mhm. Also da ist bei uns nie Fahrt gewesen und auch immer unterschiedliche Perspektiven, die da aufeinander getroffen sind. Und ich habe da immer ganz gespannt zugehört. Ich bin jetzt zwar nicht beteiligt als Kind, hätte ich gar nicht gewusst wie, aber du nimmst es natürlich auf und du bist es gewöhnt. Aber ich habe mir dann immer gedacht, na, was machen sich denn diese Erwachsenen immer so wahnsinnig viele Gedanken? Ja, gell? Ja. Das Leben geht doch eh dahin, ich habe alles. Sicherlich auch sehr privilegiert aufgewachsen, klarerweise. Aber mittlerweile bin ich jetzt selber in einem Alter, wo mir das Weltgeschehen dann doch irgendwie Schmerzen bereitet. Und ich verstehe anfangen, wo das herkommt und man sich wirklich, wenn man jetzt nicht ein Mensch ist, der nur für sich selber lebt oder irgendwie in seiner eigenen ganz kleinen Bubble unterwegs ist, sondern eben auch gesellschaftlich denkt, wo ich mir schon Sorgen mache. Muss ich sagen.
Naja, also ich glaube, man verklärt es auch ein bisschen. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich als Jugendlicher oder junger Erwachsener haben wir uns natürlich auch mit Dingen auseinandergesetzt, wie, ich sage nur, fuck Chirac und
so. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht, ja.
Ich meine, da sind ja auch Dinge passiert, die uns nicht ganz geschmeckt haben die auch Sorge bereitet haben.
Ja.
Aber ich muss sagen, aus der Perspektive meiner Kinder, die haben schon nur eine Schippe mehr drauf.
Ich finde auch, ja. Also ich finde auch.
Also zwei haben in der Corona-Zeit maturiert. Das war schon nicht lustig, ohne Maturaball, ohne irgendwie das auch feiern zu können.
Und das bleibt auch hängen.
Absolut.
Weißt, also das sind prägende Dinge, gell?
Ja.
Und das wird auch die Gesellschaft der Zukunft mitformen. Mhm. Ich sage nicht, dass es der einzige Aspekt ist, gell?
Ja.
Wer weiß, was jetzt auch noch kommt. Aber ich will positiv denken. Und ich kenne ganz viele junge Leute, die einfach machen, wo wir wieder bei dem Thema wären und die gute Haltung transportieren. Gell? Ja,
absolut.
Also ich finde es jetzt auch überhaupt nicht zielführend, auf die Jugend zu schimpfen. Die wollen nicht oder sind nicht leistungsbereit oder wir gar nicht. Die wollen anders leben als wir. Wir wollten anders leben als unsere Eltern und Großeltern. Ich finde das völlig legitim.
Absolut.
Und ich als Mensch, der in 50 Jahren gar nicht mehr da ist, mir da drüber anmaßend Gedanken zu machen, wie es in 50, 60 Jahren sein soll, wo ich gar nicht mehr da bin. Und zu sagen, das, was ihr euch für in 40, 50, 60 Jahre wünscht, das ist bescheuert oder was auch immer, finde ich total überheblich. Also Da, ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt einen Beitrag leisten.
Genau.
Mit meinen Fuck-Up-Nights ist es so zu einem kleinen Rahmen, aber versuche ich diesen Beitrag zu leisten, indem ich ermögliche, über Fehler und über Scheitern zu sprechen und näher zusammenzurücken.
Mhm.
Und ich glaube, das Thema erlaubt es, näher zusammenzurücken.
Ja.
Mir ist auch ganz wichtig, dass das in einem Offline-Raum stattfindet, wo man sich wirklich begegnen kann.
Ja.
Und eben auch Formate zu schaffen, wo eben nicht 180 Leute sein oder 100 oder je nachdem, wo man sein, sondern wo die Gruppe kleiner ist und wo man noch enger und noch mehr in den Austausch gehen kann, wo es halt dann noch mehr Wirkung hat, wo jeder Einzelne für sich dann was mitnehmen kann, was er dann wieder weiter transportieren kann.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so wichtig, das in die Unternehmen reinzubringen. Also das ist schon, wo ich sage, das war schon richtig cool. Das
ist ein sehr guter Ansatz.
Ja.
Eine Frage habe ich jetzt nur an die, bevor wir den Reigen abschließen.
Mhm.
Welche Einladung hättest du denn noch für unsere Hörerinnen und Hörer? Was möchtest du denen noch mitgeben?
Erzählt euch mehr Geschichten über das, was im Leben so schief gegangen ist.
Mhm.
Egal wie, egal wo, ihr könnt die Fuck-Up-Night-Bühne nutzen, die steht euch immer offen. Aber es macht auch schon wahnsinnig viel Sinn, sich mit Partnern auszutauschen, sich mit Freunden auszutauschen. Die Fuck-Up-Night ist in einem Rahmen von 5 Freunden entstanden, die beim Glasl gemeinsam zusammengesessen sind und sich ihre Fails erzählt haben. Und aus dem heraus ist die Bewegung der Fuck-Up-Night entstanden.
Okay.
Und ich glaube, das kann jeder für sich machen.
Ja.
Und einfach einmal schauen, was lernt man draus? Und wie lernt man auch Freunde anders kennen? Weil oft einmal ist es das, was man gar nicht weiß, was dann zutage kommt und man merkt, cool eigentlich.
Ja.
Gell? Und was die Person draus gemacht hat. Also einfach über Dinge reden, über denen man normal brecht einfach jedes Tabu, solange es in einem Rahmen ist, wo man niemand anderem wehtut. Also das ist schon einmal die Voraussetzung. Aber ich glaube, Tabus sind dazu da, gebrochen zu werden.
Jawohl.
Und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss.
Das ist ein sensationeller Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
Danke.
Für die Offenheit. Sehr cool. Gibt es schon einen Termin für die nächste Fuck-Up-Night?
Gibt es tatsächlich. Die nächste Fuck-Up-Night in Innsbruck ist am 3. März in der Bäckerei, also in unserem Lieblingsort.
Da ist sie deutlich am öftesten, oder?
Da ist sie deutlich am öftesten, genau. Und da muss ich auch sagen, fühle ich mich deutlich am wohlsten. Nicht, dass die anderen Locations nichts sein, aber das ist so unsere Geburtsstätte und das hat einfach was für mich.
Ja.
Der Raum ist ganz besonders, ja.
Mhm. In Schwarz war schon eher.
Nein, aber das war so, da spechtel ich schon sehr intensiv hin. Das war so der nächste Schritt. Also ich war jetzt in Flügen war ich schon, aber in Schwarz war ich eben noch nie, ne?
Vielleicht verfadeln wir was ein.
Das war genial. Also da bin ich sofort Feuer und Flamme. Wie gesagt, Tirol wollen wir überall eine Fuck-Up-Night, wo sie gewollt und gewünscht wird.
Sehr gut.
Genau.
Cool. Ja, dann 3. März Bäckerei.
Richtig, genau.
Bettina, vielen Dank. War sehr cool.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch,
sehr
für die Einladung. Ja.
Vielen Dank. Ciao.